Was gibt's da groß zum Überlegen, was man predigen kann? Ist nicht so arg viel zur Auswahl. Die Auferstehung, die Auferstehungsgeschichte. Aber ich habe mir gedacht, ich mache es doch mal ein bisschen anders. Ich vergleiche jetzt nicht den Osterhasen mit Jesus, da ist mir irgendwie zu wenig eingefallen, das geht an Weihnachten besser. Aber ich will mir noch mal das ganze Wochenende angucken. Wie es am Freitag begonnen hat mit dem Tod. Habe mir so ein paar Gedanken gemacht und dann irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, aus unserer Gesellschaft ist das Thema Tod irgendwie ein Stück weit verbannt worden. Wir kommen nicht mehr viel mit dem Tod in Berührung. Er findet oft im Pflegeheim statt, auf irgendwelche Sterbestationen oder auf der Intensivstation. Ich war 10 Jahre alt, als ich meinen ersten Toten gesehen habe. Das war mein Opa. Aber sonst, wenn ich so überlege, ja, wenn ich Tote gesehen habe oder mit Toten in Berührung kam, war es im Kino, am Computer, vorm Fernseher oder so. Ich habe bis heute keinen einzigen Menschen vor meinen Augen sterben sehen. Ich muss also sagen, ja, ich habe recht wenig Erfahrung mit dem Thema Tod, außer das, was so in Hollywood produziert wird. Klar, waren wir auf der einen oder anderen Beerdigung, aber die kann ich auch noch an meinen Händen abzählen. Wobei ich auf der anderen Seite auch glaube, ja, das Sterben von Menschen hat wahrscheinlich nicht allzu viel mit dem zu tun, was man im Kino sieht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr im Kino seid, im Kino wart, den einen oder anderen Film schon mal gesehen habt. Ich selber muss gestehen, ich vergeude da doch hin und wieder mal wichtige Lebenszeit. Aber ich habe trotzdem mal ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, was ist so ein Tod, mit dem man so in Berührung kommt, mit dem ich in Berührung kam? Da gibt es so den coolen Tod. Terminator, der zweite Teil. Arnold Schwarzenegger versinkt am Ende im Hochofen, schmilzt da. Er ist ein Roboter, ziemlich emotionslos. Hebt noch einen Daumen hoch, um dem kleinen Jungen, den er so als Freund durch den Film durch hatte, zu sagen, ja, alles gut, alles kein Problem. Oder auch Leonardo DiCaprio. Hält sich im Eiswasser minutenlang einen Vortrag, ringt seiner Geliebten ein Versprechen ab, dass sie überleben wird. Dann versinkt er bewegungslos, tiefgekühlt im Eiswasser. Es gibt den Tod von einem Helden. Herr der Ringe im zweiten Teil opfert sich Gandalf, weil er einfach, ja, weiß, der Ring muss zerstört werden, das ist das Wichtige. Und nimmt den Kampf auf, stürzt in die Tiefe und schreit noch den anderen zu, flieht ihr Narren. Es gibt unspektakuläre Tode. Till Schweiger ist sterbenskrank in Knocking on Heaven's Door und sein größter Wunsch ist, er will einmal im Leben ans Meer, als er dann am Strand sitzt und in die Wellen blickt, kippt er einfach tot um. Es gibt die Situation, dass man für einen Freund stirbt. Winnetou, der dritte Teil. Winnetou und Old Shatterhand werden unter Beschuss genommen. Und Winnetou sieht, wie einer der Bösewichte auf Old Shatterhand anlegt und wirft sich in die Kugel. Er wehrt die Kugel mit seinem eigenen Körper ab und stirbt dann in den Armen seines Freundes. Ja, wenn man denn als kleiner Junge die Filme angeguckt hat, ist es auch nach der dritten Wiederholung noch traurig. Es gibt einen gerechten Tod, Zumindest, wenn wir unser Gerechtigkeitsverständnis zugrunde legen. Ungefähr am Ende von jedem James-Bond-Film. Ein schier, nicht enden wollender Kampf. Und James Bond tötet dann endlich den Bösewicht, wo jeder schon denkt, ja, der hat es doch verdient. Oder ein Tod für eine gute Sache. William Wallace als schottischer Freiheitskämpfer in Braveheart. Er wird geopfert, mehr oder weniger, von den Clans, weil sie einfach befürchten, ja, sie verlieren den Einfluss. Er wird gefoltert und hingerichtet und das ganze Volk fleht um Erbarmen. Sie wollen, dass man Erbarmen mit ihm hat. Er müsste auch nur das Wort Erbarmen über die Lippen bringen und würde nicht weiter gefoltert werden. Aber sein letztes Wort ist Freiheit, dann stirbt er. Aber ich glaube, das hat alles nichts mit dem wahren Sterben zu tun. Und mit dem Tod. Ich glaube, wenn Menschen im Krankenhaus sterben, auf der Autobahn, im Altenheim, im Krieg fallen, verhungern, verdursten, dann haben sie Angst. Die Menschen, die klammern sich ans Leben. Menschen geben in der Regel nicht auf, sie kämpfen bis zum Schluss. Aber ich glaube, das ist auch nicht irgendwie verwunderlich im Angesicht des Todes. Man weiß, ja, das ist das Ende. Und dann gibt es noch, ich würde ihn mal den dreckigen Tod nennen. Für uns Christen ist das Sterben von Jesus und seine Auferstehung vor 2000 Jahren, wo wir heute feiern, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte. Ohne die Auferstehung von Jesus könnten wir sonntagmorgens auch bis um 11 ins Bett liegen. Wir müssten uns nicht ärgern, wenn wir es wieder nicht geschafft haben, unsere stille Zeit zu machen, obwohl wir es uns fest vorgenommen haben. Aber was ist so besonders an diesem Tod? Geschehen im Jahr 33 auf einer Müllkippe im Nahen Osten vor den Toren von Jerusalem. Ich werde jetzt nicht alles wiederholen. Freitag haben wir die ganze Geschichte gehört. Ich glaube, das dürfte noch im Kopf sein, aber so ein paar Punkte ziehe ich nochmal raus. Ja, warum nenne ich ihn den dreckigen Tod und was ist das Besondere an dem Tod? Es sind noch tausende Menschen seitdem gestorben. Tausende Menschen haben auch einen grausamen Tod erlebt, unter unwürdigen Umständen, unter Schmerzen. Ja, sind die Filmhelden, die wir hatten, nicht genauso verehrenswert, sofern es sie natürlich gegeben hätte? Sind es nicht genauso Helden? Herr Jesus, er wurde von einem seiner engsten Jüngern für 30 Silberlinge verkauft. Sein feurigster Nachfolger, Zitat, ich gehe mit dir und wenn ich mit dir sterben müsste, hat ihn verleugnet. Der Kuscheljünger, der, den Jesus besonders lieb hatte, ist einfach von der Bildfläche verschwunden. Man liest nichts, man hört nichts, man sieht nichts von ihm. Ihm wurde ein falscher Prozess gemacht. Er wurde unschuldig verurteilt. Er wurde gefoltert. Die Evangelien sagen, dass er geschlagen und ausgepeitscht wurde, angespuckt, mit dem Stock auf den Kopf geschlagen. Seine Kleider wurden ihm zerrissen. Eine Dornenkrone wurde ihm auf den Kopf gedrückt. Nägel wurden ihm durch Hände und Füße geschlagen. Eine Lanze in die Seite gestochen. All das. Wer jetzt schon den einen oder anderen Film gesehen hat, denkt sich so, ja, gibt es in Hollywood auch. Aber das Verrückte ist halt, das ist nicht irgendwie in Ultra HD, Digital Surround und 3D. Nein, das ist in Wahrheit passiert, das ist Realität. Aber ist das schon das Besondere am Tod von Jesus? Ist das, wer leicht unschuldig ist, ein dreckiger Tod? Ich habe mal so gedacht, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Filmtoten und dem Tod von Jesus. Wenn ein Filmheld am Ende stirbt, dann wird er oft überhäuft mit Abschiedsreden, mit Mitleid seiner Gefolgsleute, unter Umständen auch noch mit den Tränen der Kinobesucher. Sein Vermächtnis wird in Ehren gehalten, es wird ihm ein Denkmal gesetzt. Aber Jesus, er wird verachtet für seinen Tod. Die Leute, die vorbeilaufen, die verachten ihn. Die hohen Priester verachten ihn. Die Soldaten verspotten ihn. Die Todeskandidaten neben ihm lästern. Das Volk ruft nicht, wie bei William Wallace, Erbarmen. Nee, sie rufen alle nur, kreuzige ihn. Aber es muss wohl wichtig sein, dass es so läuft. Jesaja 53, Vers 3 lesen wir: Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ja, kein König, keine Feiern, kein tragischer Held. Er wird nur verachtet. Jesus weiß ganz genau, was ihn erwartet. Nicht nur die Schmerzen, sondern einfach die Verachtung der Menschen. In Lukas 9, Vers 22 hat Jesus selbst gesagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ja, er muss verachtet werden, er muss verspottet werden und am Kreuz unter den niedrigsten Umständen sterben. Du kannst hergehen und fragen, ja, wo sind die 5000, die ihr versorgt habt mit Fisch und Brot? Wo sind die Eltern von den Kindern, die er geheilt hat? Wo sind die Menschen, die vor einer Woche noch Hosianna gerufen haben, als er nach Jerusalem einzog? Ich vermute mal, ein Großteil von denen steht mit da und schreit, kreuzige ihn. Auf jeden Fall lesen wir nirgends in der Bibel, dass da nur einer war, der schreit, dieser Mann ist unschuldig, gib ihn frei. Jesus war der einzigste Mensch auf Gottes Erde, der die Strafe nicht verdient hatte. Aber was ist es, was Jesus am Kreuz hält? Ganz pragmatisch können wir jetzt sagen, ja, ein paar Nägel, ein paar bewaffnete Soldaten, die da unten stehen, ihn bewachen. Aber das ist eigentlich falsch. Jesus hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, das Ganze abzubrechen. Als Jesus festgenommen wird und Petrus mit dem Schwert dem Diener das Ohr abschlägt, sagt Jesus einfach, ja, lass dein Schwert stecken. Oder glaubst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Ja, wie wäre es, wenn Jesus einfach am Kreuz gesagt hätte, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich lasse mich von euch nicht mehr verspotten, ich lasse mir das nicht mehr bieten. Dann wären 12 Legionen Engel aufgetaucht. So eine Legion sind 5000 Legionäre. Das heißt, da würden mal 60.000 Engel am Himmel erscheinen mit ihren Feuerschwertern. Jesus hätte nur, glaube ich, zum Himmel aufblicken müssen und sagen müssen, Gott, komm, hat keinen Zweck. Aber er blieb hängen. Er hat den Ausweg nicht gewählt. Und das nur aus einem einzigen Grund. Aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir. Wegen meinem Dreck und wegen deinem Dreck. Das ist das, wo ich einfach sage, ja, deshalb war es ein dreckiger Tod. Wie oft versuchen wir nicht ein sauberes Leben zu führen? Nach bestimmten Maßstäben zu leben, die vielleicht gut bürgerlich sind, die wir in Gemeinde, Familie vorgelebt bekommen, die uns der Staat vorgibt, die uns die Erde vorgibt. Wir haben Regeln. Klar, der eine oder andere sieht es ein bisschen lockerer. Mancher nimmt es ein bisschen genauer. Wir haben nur ein Problem. Wir können Regeln einhalten, so viel wir wollen. Wir können die 10 Gebote halten. Wir kommen Gott keinen Schritt näher. Wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Wir können die Trennung zu Gott nicht aufheben. Und wie oft ist es so, dass Gott nicht einfach nur eine Nebenrolle spielt. Er ist unser Notnagel, wenn es uns mal dreckig geht, aber sonst kommen wir mit unseren Regeln ja gut klar und merken nicht mal, dass es nichts bringt, dass wir völlig am Ziel von unserem Leben vorbeileben. Wir können alles richtig machen und versuchen, was wir wollen, aber es reicht nicht. Ich finde, Paulus hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er war schon, bevor er sich bekehrt hat, auch ein Gottesmann, er war Gelehrter. Und er schreibt in Philipper im 3. Kapitel, ab Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Nichts anderes als Dreck. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Ja, Paulus war ein Eiferer. Sein ganzer Eifer, den er vorher aufgebracht hatte, ist ihm zu Dreck geworden. Sein Lebenswerk als Gelehrter, seine Rechtfertigung als Gläubiger, sein eigenes Streben, Gott, ja, 200% zu gefallen, es noch besser zu machen als alle anderen, kam damit Gott keinen Schritt näher. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendwann mal ein Auge zudrücken wird, so nach dem Motto, ja, so ein schlechter Kerl war er ja eigentlich nicht. Denn auch das lesen wir in den Evangelien. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben ihr Leben völlig auf Gott ausgerichtet. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ja, kannst du mehr auf die Waage bringen wie ein Pharisäer? Der versucht, alle 603 Gebote, die er im Alten Testament findet, zu halten. Selbst wenn wir es könnten, es würde nicht reichen. Paulus sagt, alle die Bemühungen, die sind zu Dreck geworden. Wie oft gehen wir her und versuchen, irgendwas selber wieder in Ordnung zu bringen? Ja, wir müssen mehr in der Bibel lesen, wir müssen mehr stille Zeit machen, wir müssen gerechter leben, ein bisschen mehr auf die Armen gucken, hier ein bisschen, da ein bisschen und sind der Meinung, es bringt was. Es ist halt leider wirklich so, dass wir es immer wieder versuchen. Wenn ich so mein Leben angucke und immer wieder reflektiere, wie oft kommt der Gedanke, ja, ich muss da noch mehr und muss da noch mehr. Und meistens aus dem Denken raus, ich muss nicht, ich will, weil ich es mir wünsche, sondern ja, ich muss Gott was zurückgeben. Ich glaube, ich bin doch ganz schön oft auch so ein kleiner Pharisäer. Aber genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Weil wir es einfach nicht bringen können. Wir können nicht Gott gegenübertreten und dann denken, ja, guck mal, passt doch alles. Jesus wusste, wir schaffen das aus eigener Kraft niemals. Es ist unmöglich. Der Abgrund ist zu groß. Es wartet der sichere Tod. Und deshalb hat er gesagt, ja, er bleibt an diesem Kreuz hängen. Gott hat uns diesen Ausweg geschaffen, dem ein Unschuldiger stirbt. Aus Liebe ist er am Freitag ans Kreuz gegangen, oder beziehungsweise wir haben am Freitag gefeiert, dass er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist. Dass er unsere Qualen erlitten hat, für uns die Nägel kassiert hat, für uns den Spott eingesammelt hat. Und unsere Gerechtigkeit, die wir Gott gegenüberbringen können, heißt, ja, Jesus hat die Schuld bezahlt. Du musst nicht gerecht werden durch die Gesetze, sondern du musst gerecht werden, dass du anerkennst, ja, Jesus hat bezahlt. Dafür ist er gestorben. Es war kein Unfall, es war kein Justizirrtum, es war auch nie ein Versagen Gottes, sondern es war Liebe. Johannes 15, 13 heißt es, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde lässt. Jesus ist diesen Tod aus Liebe gestorben, hat sein Leben für die Freunde gelassen. Aber wenn man so überlegt, ja, wie kann irgendwas, was 2000 Jahre vor unserer Geburt, beim einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger stattgefunden hat, Einfluss auf unser Leben haben? Wie kann es Einfluss auf mein Leben haben? Und das liegt nur daran, was wir heute feiern, dass Jesus einfach ein fettes Comeback hatte. Der Tod alleine, der reicht nicht. Sondern es braucht diesen Tag heute, die Auferstehung, wo das vollendet wird, was an Weihnachten begonnen hat, am Karfreitag seinen Lauf nehmen und heute vollendet wurde. Das Comeback von Jesus. Wenn wir so in unsere Welt gucken, ja, wie viele Künstler finden wir, die sich ein Comeback wünschen? Einfach mal wieder dastehen, wo sie vorher waren. Einfach nochmal einen großen Hit. So sein, wie es früher mal war. Vielleicht muss man nicht unbedingt auf Künstler gucken, die ein Comeback wollen. Vielleicht sitzen wir auch oft da, ja, früher, als ich noch 20 war, wäre ich nur noch mal, könnte ich nur noch mal. Und als Jesus ans Kreuz gegangen ist, da war er nicht nur von der Bildoberfläche verschwunden, sondern er hat das Gefüge des Universums erschüttert. Er hat was durcheinander gebracht, was undenkbar war. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Dadurch, dass er gestorben ist. Die Tür zum Vater steht offen für dich, für mich. Wir können zu Gott kommen, es gibt keinen Tod mehr. Wir lesen in Markus, in Kapitel 16. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu den Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen, dass er lebe und dass er sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Ja, Jesus hat den Tod besiegt, er ist wieder auferstanden. Und er ist jetzt ein anderer Jesus als zuvor. Er ist nicht nur ein Comeback, so, ich bin da mal, wie ich vorher war, nee. Es war bei Jesus viel mehr. Er hat Macht bekommen von Gott. Er ist Gott, er hat alle Fäden in der Hand. Er hat einen Auferstehungsleib und er triumphiert über den Tod und über Satan. Er hat alles in der Hand jetzt. Er zeigt sein Wesen als Gott. Er ist der, der wirklich auserwählt ist, der Messias. Und das Verrückte ist auch, ja, es gibt nicht irgendwie ein Grabmal. Wenn Jesus nur am Kreuz gestorben wäre, ja, vielleicht würden wir heute zu so einem Grabmal pilgern, seine Taten bewundern, die er getan hat zu Lebzeiten, vielleicht einen Kranz hinlegen, versuchen ihm nachzueifern. Nee, wenn es wirklich einen Grabstein geben würde, dann würde da drauf stehen, er ist nicht mehr hier, oder? Er ist nach 3 Tagen zurückgekehrt. Und weil er es einfach geschafft hat, den Tod zu überwinden, über den Tod zu triumphieren, lebt er heute noch. Es ist nicht, ja, er ist 3 Tage später auferstanden, hat er noch 60 Jahre gelebt, ist fröhlich durch Israel gezogen, hat noch das ein oder andere Wunder gemacht und ist dann mit 93 oder so gestorben. Nee, er lebt heute noch. Er lebt ewig. Und er will auch in unserem Leben die Herrschaft übernehmen. Er will in uns leben. Jesus, das ist, glaube ich, die einzigartigste Macht, die es auf dieser Erde gibt. Und Gott hat ihm die ganze Erde vor die Füße gelegt. Er ist der Richter über das ganze Universum. Ist deshalb den Tod für uns eingegangen. Er will unser Freund sein. Wäre Jesus nicht wieder auferstanden? Ich glaube, es wäre sinnlos, dass wir uns Woche für Woche hier treffen, um ihn anzubeten. Warum sollten wir das tun? Mit was für einer Motivation? Der auf die Erde kam, ist gestorben und das war's dann. Ist vielleicht moralisch angebracht. Nee, die Motivation, dass wir uns hier treffen, kann nur die Auferstehung sein. Kann nur das sein, ja, es geht weiter. Wir müssen nicht mehr sterben. Nee, wir müssen nicht mehr tot sein. Wir müssen je nachdem nochmal sterben, wir werden sehen. Aber wir müssen nicht mehr tot sein. Jesus gibt uns die Möglichkeit. Durch das, dass er in den dreckigen Tod gegangen ist, und durch das, dass er aber ein fettes Comeback hatte. Wir müssen nur die 2 Schritte mitgehen. Den dreckigen Tod mit Jesus. Erkennen, dass wir Sünder sind. Ohne Gott leben und verloren sind. Dass wir Vergebung nötig haben. und Jesus einfach sagen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und das am Kreuz nur für mich gemacht hat. Dass er meinen dreckigen Tod, den ich verdient habe, gestorben ist. Wenn du das anerkennst, dann bist du erlöst. Dann bist du Kind Gottes. Dann bist du mit Jesus verwandt. Dann bist du Teil seiner Familie. Und dann kommt das fette Comeback. Dann haben wir Jesus in uns. Er hat die Möglichkeit, unser Leben zu regieren, mitzuentscheiden. Weil er halt wirklich weiß, was gut für uns ist. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er hat die Möglichkeit, mich zu verändern, sofern wir ihn lassen. Und er kann uns ein erfülltes Leben geben. Erfüllt mit ihm, erfüllt mit Gott. Und wir können das erleben, dass Gott in uns lebt. Klar muss man sich auf was einlassen, man lässt sich auf ein Abenteuer ein. Aber ich glaube, es kann nichts Besseres geben, wie dass wir Jesus sagen, ja, feier das Comeback auch in meinem Leben. Und wir wollen jetzt die verbleibende Zeit nutzen, um dieses Comeback von Jesus zu feiern. Wir wollen ihn loben, ihm zusingen, ihn preisen, ihn anbeten, dass er es wirklich geschafft hat, den Tod zu besiegen. Dass er die Möglichkeit geschaffen hat für ein Leben ohne Tod. Dass wir wirklich sagen können, ja, danke Jesus, dass du wirklich wahrhaftig auferstanden bist, dass du nicht am Kreuz gestorben bist und das war's dann, sondern dass du zurück ins Leben kamst.